Ich muss bei dem Top-Team, was ich habe, auch ganz klar sagen, was sind die Spielregeln? Ja, wir machen Dinge einheitlich. Wir machen sie nach einer bestimmten Methode. Das ist für alle transparent. Jeder kennt die Regeln. Und wenn sich dann alle an diese Regeln halten, dann bleibt so ein Projekt auch auf Kurs.
Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten. Mit Christian Dürk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Projektmanagement im Glas. Heute mit einem Blick auf ein Thema, das die letzten Wochen und Monate immer wieder nachgefragt wurde bei uns, und zwar, wie meistere ich einen Projektstart? Aufgrund der großen Nachfrage hat unser Kollege Carsten Eickhoff, den ich herzlich begrüße. Hallo Carsten.
Hallo Christian.
Schön, dass du wieder dabei bist. Hier mal 25 Jahre Erfahrung aus IT-Projektmanagement zusammengefasst und daraus 5 bewährte Schritte extrahiert, wie eben der Projektstart in Projekten gut gelingen kann. Carsten, ich bin froh, dass du da bist.
Ja, Christian, schön wieder hier zu sein. Das ist ja jetzt schon unser 3. gemeinsamer Podcast. Ich höre regelmäßig einen Finanzpodcast und wenn da die Gäste das 3. Mal da waren, werden die danach als Stammgast bezeichnet. Müssen wir mal gucken, ob wir das auch einführen wollen.
Genau, das entscheiden bei uns die Hörerinnen und Hörer und von daher bleiben Sie gerne dran. Wir steigen jetzt in das Thema ein und bevor es soweit ist, Carsten, vielleicht nochmal für die, die dich noch nicht kennen, sag 2, 3 Sätze zu dir, zu deiner Person, deiner Erfahrung und dann steigen wir direkt ein.
Ja, Carsten Eickhoff ist mein Name. Ich habe mehr als 25 Jahre Erfahrung mit IT-Projekten. Ich habe Maschinenbau studiert, bin dann als Berater bei PricewaterhouseCoopers Consulting eingestiegen, später noch bei IBM Business Consulting Services tätig gewesen und bin jetzt seit 2016 als externer Partner für Corribus tätig. Und meine Schwerpunkte liegen immer im Bereich IT-Projekte, sehr häufig Einführung von SAP, Transformationsprojekte auf Basis von Standardsoftware und da habe ich in der Regel Funktionen entweder in der Projektleitung, im Projektsetup, im PMU, Krisenthemen einzuschätzen und umzusteuern, also immer in diesem Projektleitungsbereich und immer mit IT und Business Background.
Perfekt. Das ist der richtige Ansprechpartner für heute. Carsten, schön, dass du da bist. Ich würde vorschlagen, bevor wir wirklich auf des Pudels Kern kommen, lass uns mal starten. Warum immer noch so viele IT-Projekte scheitern oder ist es überhaupt noch so?
Ja, also ich habe mir das ja im Vorfeld auch nochmal angesehen und es ist tatsächlich so, ungefähr 70% der IT-Projekte scheitern, also nur 30% werden in Time, in Budget und mit den Zielen, die ursprünglich vorgegeben waren, auch erreicht. Also scheitern heißt nicht, ein Projekt wird vollständig eingestellt, aber es erfüllt eigentlich die Vorgaben und die Planung nur zum Teil.
Wahnsinn, ne? 30% erfüllen die Anforderungen.
Ja, da gibt es verschiedene Gründe für. Ne? Auch da habe ich mal, eine Auswertung gemacht. Ich habe KI genutzt, ChatGPT mal gefragt, welche Studien gibt es zu IT-Projekten und zu den Gründen für Scheitern. Und da habe ich, aus der relativ jüngeren Zeit gibt es von The Project Group, von Standish Group, von McKinsey, von Boston Consulting und von KPMG, das waren die 5 Quellen, auf die ich das dann eingedampft habe ich die KI mal gebeten, die Top 5 Gründe für das Scheitern rauszusuchen. Und ja, also erwartet man jetzt vielleicht irgendwelche ganz neuen Erkenntnisse, dann liegt man falsch.
Die Gründe. Ja, ist mein Lieblingsthema, ne? Also im Bereich Projektmanagement kann man es wirklich auf, sagen wir mal, 3 bis 5 Themen runterdampfen. Und ich bin gespannt, was jetzt kommt, aber ich habe eine starke Vermutung.
Ja, es sind wirklich Dinge, die eigentlich Basis-Handwerkszeug sind. Also das eine ist das Thema, die Ziele und die Anforderungen sind nicht wirklich klar. Ja? Niemand weiß genau, wohin die Reise eigentlich geht. Die IT denkt, es ist nur ein Release-Wechsel. Die will in erster Linie alte, schwer wartbare Systeme loswerden. Aus Business-Sicht habe ich natürlich ganz andere Ziele und Wünsche, die ich mit so einem Projekt verfolge. Auf der anderen Seite, auf der Business-Seite häufig das Thema, ich möchte mich eigentlich gar nicht verändern. Und das Management, ja, schiebt das Projekt an und nach dem Kickoff hat es schon wieder das nächste strategische Thema. Und von daher ist das Thema Ziele und Anforderungen häufig ein Hauptgrund oder ein wesentlicher Grund, warum so ein Projekt scheitert. Das Zweite ist dann, und ja, ich sag mal, wenn ich Ziele definiert habe, die Ziele haben ja einen Zweck, der im Unternehmenskontext steht. Das heißt, das Unternehmen hat eine Strategie, will sich irgendwo hin entwickeln, will irgendwo wachsen, will irgendwo effizienter werden. Und das sind ja immer Dinge, die aus dem Management vorgedacht und getrieben werden. Und dann muss auch eigentlich ganz klar sein, wer will das denn? Also es muss ein klarer Sponsor dahinter stehen, der einfach auch das Projekt einordnet in die übergeordneten Ziele des Unternehmens und dem Projekt auch Rückendeckung gibt.
Ja, ganz wichtiger Punkt, ne? Also ich brauche irgendjemand in der Organisation, der das will und der auch dann über die gesamte Projektlaufzeit, nicht nur zu Beginn, halt dahinter steht.
Ja, dann dritter Punkt. Ziel wurde darüber gesprochen, Sponsor wurde vielleicht auch darüber gesprochen, dann geht es in die Planung und da ist es häufig so, dass die eben auch zu optimistisch ist und dass Zeit, Budget und Nutzen einfach schön gerechnet werden und nicht wirklich realistisch sind.
Ja, auch das kennen wir zur Genüge.
Ja, vierter Punkt ist dann die Ausstattung des Projektes mit dem richtigen Team. Also aus meiner Sicht ist das absolut nicht zu unterschätzen, wie wichtig ein gut funktionierendes und wie man so schön sagt, High-Performing-Team in so einem Projekt ist. Und das geht natürlich nur, wenn auch die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Projekt in ausreichendem Umfang freigestellt werden, wenn geguckt wird, wo gibt's vielleicht Lücken, die man intern gar nicht ausfüllen kann. Ja, das sind die Punkte, die da häufig verkehrt gemacht werden, nicht berücksichtigt werden.
Ja, kennt man auch, ne? So das Thema, ich habe zwar eine Ausstattung, aber das sind so Splitterressourcen mit irgendwie 10-15%. Denkt, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen.
Genau, und der fünfte Punkt, der ja in der Zusammenfassung genannt wurde, ist die unzureichende Governance und Steuerung, dass Entscheidungen zu lange dauern oder gar nicht gefällt werden, dass Entscheidungen, die getroffen wurden, vielleicht auch gar nicht richtig dokumentiert wurden und ein halbes Jahr später wieder in Frage gestellt werden. Also auch da, das ist eigentlich ja Methodik und Werkzeuge, ja, diese Dinge sind auch oft im Argen. Das ist das Ergebnis der Studien und das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen. Natürlich ist jedes Projekt individuell und es werden nicht immer nur Fehler gemacht, aber es gibt immer wieder diese Dinge, die einfach am Anfang des Projektes durchdacht werden müssen und am Anfang des Projektes nicht hinreichend berücksichtigt werden.
Ja, und damit ist es ja nicht getan, ne? Ich meine, ich muss sie am Anfang gut durchdenken und mir gut Gedanken dazu machen, aber ich habe immer die Chance, es zu aktualisieren. Und das wird natürlich umso leichter, je besser ich entsprechend vorbereitet bin. Carsten, wir wollen was machen. Das sind doch die 5 Themen, die wir uns jetzt im nachfolgenden Mal genauer angucken sollten, oder?
Ja, vielleicht gucken wir einfach nochmal, was sind da so häufige Fehler und sprechen auch mal drüber, was man einfach besser machen kann und geben klare Tipps nochmal. Ja, wo man einfach, ja, ich sag mal, aus der Erfahrung heraus, das ist alles kein Rocket Science, das ist alles Handwerkszeug, was man sich sehr leicht aneignen kann.
Dann lass uns doch mal einsteigen mit dem Thema. Die Ziele und Anforderungen sind unklar.
Genau, ich hatte es ja eben schon so ein bisschen angedeutet. Also was eben häufig der Fall ist, ist ja, dass die Ziele überhaupt nicht wirklich mal trennscharf zu Papier gebracht werden. Ja, da wird halt gesagt, okay, wir wollen hier deutlich mehr digitalisieren, als wir es im Augenblick haben. Wie ich eben schon sagte, die IT denkt dann an Kostensparnis, Fachbereiche denken an bessere Bedienbarkeit und das Management denkt an schnellere Time to Market. Ja, das sind also aus Sicht der das sind ja alle Stakeholder, die in so einem Projekt eine Rolle spielen, die auch meistens irgendwie eine Verpflichtung in dem Projekt haben und auch Ziele mit dem Projekt verfolgen. Und diese Ziele sind natürlich unterschiedlich. Und da ist es ganz wichtig, dass ich die unterschiedlichen Ziele am Anfang des Projektes erkenne und am Anfang des Projektes darüber rede und zusehe, dass das Projekt einen klaren Auftrag bekommt.
Ja. Ja, was ist wichtiger, was hat Priorität, ne? Oder was, also das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Genau, und dann, wenn die Ziele klar sind, geht es immer schön drum, dass der Umfang dann auch wirklich gemanagt wird. Dass nicht noch irgendwie stillschweigend Dinge reinkommen und können wir das nicht noch machen und an irgendwelchen Stellen war was nicht so genau beschrieben, dann wird das halt sehr großzügig ausgelegt. Und ja, das Ganze hat natürlich Auswirkungen auf den Aufwand, den so ein Projekt dann benötigt und auf die Zeit. Und was eben häufig auch fehlt, ist, dass man sich im Vorfeld einen Business Case dazu wirklich überlegt und den idealerweise auch quantifiziert. Ja, und dann hat man auch eine Möglichkeit, im Projekt Änderungen immer an den Auswirkungen auf den Business Case zu messen.
Das, was du gerade beschrieben hast, ist ja der sogenannte Scope Creep, also dieser schleichende, die schleichende Scope-Erweiterung. Und ja, Thema Business Case ist dann ein sehr, sehr wichtiges Mittel. Und zwar nicht nur vor dem Projekt, sondern auch aktualisiert während des Projektes. Und idealerweise, es ist dann die Champions League, auch nochmal überprüft nach Ende des Projektes, ob der Business Case auch tatsächlich eingetreten ist.
Und richtig, eintritt. Ja. Genau, und was kann man einfach besser machen oder was sollte man einfach berücksichtigen, ist, wenn ich die Ziele für so ein Projekt formuliere, dass ich, man nennt es, smarte Ziele formuliere, ja, also dass die wirklich spezifisch sind, messbar, achievable, also erreichbar. Im Deutschen nennt man das dann auch attraktiv in dieser Abkürzung, dass sie realistisch sind, ja, und nicht irgendwie Ziele sind, wo man von Anfang an keine Chance hat, das zu erreichen. Und dass auch die Zeit festgelegt ist, also terminiert ist. Ja, also das ist erstmal ja ganz wesentlich, dass das festgelegt wird.
Ja, finde ich ein guter Tipp. Das ist zwar auch einer der ältesten Tipps aller Zeiten, glaube ich, ne? Aber ja, macht man es immer wahrscheinlich eher nicht. Von daher smarte Ziele formulieren, finde ich gut.
Ganz viele Projekte, wo es Probleme gibt und wenn man dann mal ein bisschen reinbohrt, dann stellt man eben fest, ja, das wurde ja nie festgehalten, was genau zum Umfang gehört. Ja, also und deswegen ist es aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, da eine Klarheit drüber zu haben und auch am Anfang des Projektes im Zweifel da ein bisschen zu ringen und zu kämpfen und auch Zeit zu investieren, um wirklich allen Stakeholdern, die beteiligt sind, von allen dann auch den Buy-in zu bekommen, ja, dass die sich dazu committen. Dann ist natürlich wichtig, wenn das alles klar ist, dass ich dann auch einen klaren Prozess habe, wenn sich im Verlauf des Projekts Veränderungen ergeben, wenn neue Erkenntnisse aufkommen, dass ich eben Veränderungen in einem definierten Prozess mit definierten Teilnehmern manage und da eben das Thema Business Case idealerweise berücksichtige und gucke, okay, wenn ich jetzt hier mehr Aufwand spendiere, dann wird so und so viel teurer oder es wird so und so viel später geliefert. Welche Auswirkungen hat das denn auf den Business Case?
Ja, guter Punkt. Und ich meine, du hast eben das Thema Stakeholder Alignment gesagt, ne? Und da möchte ich nochmal unterstreichen, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Nicht nur zu Projektbeginn, nicht nur im Portfolioprozess, sondern operativ während der Laufzeit die ganze Zeit auch aufrechterhaltend.
Ja, ich habe das in einem guten Projekt wirklich sehr vorbildlich erlebt. Da wurden die Führungskräfte und die Projektmitglieder, die im Projekt eben auf Projektleiter-, Teilprojektleiterebene waren, haben sich ein Wochenende Zeit genommen, haben sich eingeschlossen und haben diese ganzen Dinge geklärt, haben dann daraus eine Projektcharta erstellt, ja, wo also drin beschrieben war, was sind die Ziele, was ist der Aufwand, wie viele Ressourcen braucht man dafür, in welcher Zeit kann man das machen. Und das Ganze wurde fast schon ein bisschen theatralisch am Ende physisch unterschrieben. Und das hat wirklich zwei Aspekte. Das eine ist, dass man am Anfang die Gelegenheit hatte, die Dinge miteinander auszuhandeln, was eigentlich Ziel des Projekts ist und was der Scope ist. Und zum anderen sich dann aber auch durch eine physische Unterschrift viel verbindlicher selber auch dazu committed. Und Commitment ist so ein englisches Wort. Ich habe mal überlegt, was heißt das eigentlich? Und ich glaube, was es am besten trifft, ist, man wird verbindlich und man verpflichtet sich. Und ja, das erreicht man auf jeden Fall über so eine Projektcharta.
Das finde ich ein sehr schönes Bild. Und ich hatte mal in meinen Projekten einen so einen Projektraum, in dem auch das Projektmanagement Office und die Projektleitung drin saß. Und da war immer sehr viel Betrieb. Und da hing dann tatsächlich diese Projektcharta unterschrieben noch an der Wand. Ne? Also man konnte die sehen. Man ist jeden Tag dran vorbeigelaufen. Und das war auch ein sehr, sehr gutes Instrument damals.
Ja, und man kann es dann auch in bestimmten Situationen mal wieder aus der Tasche ziehen oder aus der Schublade und drauf zeigen und sagen, ja, das haben wir doch hier gemeinsam so festgehalten, dass das genau so sein soll. Ja. Und ich glaube natürlich auch, es kommt ja immer auf die Größe von so einem Projekt an. Wenn das irgendwie eine große SAP HANA-Umstellung ist zum Beispiel, die über 2-3 Jahre in so einem Unternehmen läuft, dann ist das auch so, dass ich am Anfang natürlich so eine Projektcharta ein Stück weit grob beschreiben kann und stückweise immer detaillierter werde. Und es spricht ja nichts dagegen, zu bestimmten Projektphasen dann auf einem neuen Detaillevel mit 1-2 neuen Erkenntnissen die Dinge dann auch wieder erneut zu detaillieren und für die nächste Phase aufzubereiten. Also der Anspruch, alles in einem, ich sag mal, wenige Seiten, 2-3 Seiten umfassenden Dokument für ein 2-3 Jahre Projekt am Anfang so zusammenzufassen, dass es keinerlei, ich sag mal, Auslegungsspielräume lässt, das ist ja nicht realistisch.
Also das ist daher, utopisch, ne?
Genau. Und von daher muss man das eben auch iterativ weiter fortschreiben.
Sehr schönes Beispiel. Dann lass uns mal weiter gucken. Wir hatten jetzt das Thema eben noch schon wieder rum mit den Sponsoren, ne? Ich glaube, der zweite Grund war ja, es gibt kein starkes Sponsoring.
Auch das, glaube ich, kennen die meisten, die in Projekten die Projektarbeit machen, die vielleicht Leitungsfunktionen in Projekten haben, dass eventuell nur auf dem Papier ein Sponsor benannt ist, dass derjenige aber gar nicht die Zeit hat, die nötige Aufmerksamkeit aufzubringen, dass er vielleicht auch nicht richtig entscheidungsbefugt ist für bestimmte Themen. dann vielleicht auch versucht, Entscheidungen, ja, die vielleicht Konfliktpotenzial bieten, ja, herauszuzögern und dann nicht zu fällen. Dann wird das zurückdelegiert, wieder ins Projekt. Und ja, also das sind Dinge, die kommen wirklich häufig vor. Dann auch, dass der Sponsor eben seine, Sponsor ist ganz wichtig auch, dass er kommuniziert, ja, dass er das Projekt einordnet, Projektsituationen einordnet und eben sowohl in die weitere Organisation, aber auch zu seinen Kolleginnen und Kollegen im Management. Genau, das ist da auch sehr häufig eben, dass das nicht ausreichend gemacht wird. Und auch da gibt's wieder ganz einfache Tipps. Klar, also man muss auch, wenn man Projektleitung übernimmt, muss man diese Themen auch ansprechen. Und entweder man hat von vornherein da jemanden, der diese Rolle eben auch aktiv einnimmt. Und wenn nicht, muss man es artikulieren und zum Gespräch machen, also darüber reden, dass so jemand gebraucht wird. Und wenn ein guter Sponsor so ein Projekt beschützt, sag ich mal, dann macht man auch einen Kommunikationsplan, wo man eben festlegt, was wird kommuniziert, an wen wird es kommuniziert und sorgt so dafür, dass einfach ja immer wieder klar wird, das Management steht dahinter, dass einsortiert wird, warum machen wir das, was sind die Ziele, was erwartet uns dadurch, ja, und so auch die Akzeptanz im Unternehmen bekommt und auch die eine oder andere Angst nehmen kann.
Ja, ganz wichtiger Punkt, ne? Und zwar nicht nur, wenn schönes Wetter ist und die Sonne scheint, sondern auch dann, wenn es eben mal ungemütlicher wird und eben so dieses typische Thema Roadblocks, also Steine aus dem Weg räumen und das Projekt, du hast eben schon gesagt, zu schützen, ist eben genauso Aufgabe, wie eben die guten Nachrichten zu verkünden.
Ja, da hatte ich auch mal einen Projektsponsor, der das aus meiner Sicht auch sehr vorbildlich gemacht hat. Das war ein großer deutscher Mittelständler, der im Technologiebereich unterwegs war. Es ging darum, bei diesem Unternehmen über verschiedene Geschäftsbereiche ja eine Prozessharmonisierung durchzuführen für ein SAP-Projekt. Und der hat zum Beispiel mich als Projektleiter eingeladen zu den Top-Management-Meetings, wo seine sogenannten 12-Ender drin saßen. Ja, das waren also alles Top-Manager, die Geschäftsbereiche geleitet haben. Und was wollte er damit zeigen? Er wollte damit Augenhöhe schaffen, ja, und sagen, hier, der Projektleiter, der ist mit euch auf einer Ebene. Und ich meine, wenn man das teilweise ansieht, welche Budgets verantwortet werden in so einem Projekt, da geht es ja schnell um zweistellige Millionenbeträge, dann ist das natürlich eine Management auf Zeit Aufgabe, aber ist sicherlich auch auf dieser Ebene einzuordnen von einer, ja, ich sag mal, von der Wichtigkeit für das Unternehmen.
Definitiv, ne? Und das finde ich ein schönes Beispiel, dass man da auch einfach ernst genommen wird und für diese Zeit auch wirklich auf Augenhöhe sein kann, und zwar in beide Richtungen.
Ja, also ich habe auch da das Bild in dem Unternehmen oder in diesem Projekt war so, das von diesem astralen Schutzschirm. Ja? Das heißt, der Sponsor hat eben nicht nur Steine aus dem Weg geräumt, sondern er hat sich auch schützend vor das Projektteam und vor die Projektleitung gestellt. Und natürlich gibt's da immer wieder Leute, die mit irgendwas nicht zufrieden sind und dann direkt zum CEO gehen und sich da sozusagen beschweren oder ihre Missstimmung deutlich machen. Und dann hat er die erstmal wieder zum Projektmanagement geschickt und gesagt, sprich doch erstmal mit denen. Ja, ich meine, das war kein bequemer Sponsor. Der hat uns selber auch extrem gefordert. Ja, und der hätte sich nicht vor uns gestellt, wenn er nicht gewusst hätte, warum die Situation im Projekt gerade so ist, wie sie ist. Und wenn er nicht davon überzeugt gewesen wäre, dass wir das in den Griff kriegen.
Ja, nee, sehr schönes Beispiel. Gut, und ich meine, damit vielleicht nochmal einen Punkt, den haben wir jetzt ein bisschen, der ist implizit immer dabei. Da ist es natürlich sehr wichtig, dass man auch eine offene Kommunikation hat mit dem Sponsor. Da gibt's eben dann keine Geheimnisse, ne? Der muss wissen, was los ist. Und wenn es noch so schlimm ist, ist das der Erste, der es weiß, ne? Weil nur so kann er auch quasi diesen Schutzschirm aufbauen und auch hinter dem Projekt stehen.
Ja, auf jeden Fall. Also das wird ja auch keiner machen, dass er sich einfach blind vor so ein Projekt stellt, ohne jetzt wirklich zu verstehen, wie gerade da die Situation ist. Aber deswegen ganz wichtig, da mit offenen Karten zu spielen.
Genau. Dann lass uns gerne mal weitergehen. Der Grund Nummer 3 war die zu optimistische Projektplanung, glaube ich, gell?
Ja, richtig, genau. Das Thema Projektplanung ist auch ja ein Stück weit, ich habe das eben bei der Projektcharta gesagt, wenn es um große, langlaufende Projekte geht, 2-3 Jahre, zweistellige Millionenbeträge, dann ist es keine realistische Erwartungshaltung, dass ich eine von vorne bis hinten durchgeplantes Projekt habe, das genau sagt, am ersten Dienstag im Februar wird folgendes Ergebnis fertig sein, sondern man muss am Anfang schon deutlich machen, dass ein Projektplan, ja, ich sag mal, eine iterative Verfeinerung auch immer benötigt. Ja, das heißt also, ganz transparent zu sagen, ja, ich habe hier eine Planung, die ist aus heutiger Sicht das Beste, was wir haben. Und das muss aber regelmäßig auch überprüft und aktualisiert werden. Und häufig werden einfach solche Planungen, ja, dann gibt es irgendwie eine Investitionsentscheidung, dann wird erstmal ein Budget klar gemacht. Basis der Investitionsentscheidung ist dann aber auch schon ein Fertigstellungstermin. Dann wird aber nochmal eine zweite und eine dritte Runde gedreht. Das heißt, das Projekt fängt schon mal ein Vierteljahr später an, als eigentlich geplant war. Aber dieser Termin, der einmal im Raum stand, dann dem wird nicht gerüttelt.
Genau, der ist fix.
Genau. Und das ist, glaube ich, das, was jeder kennt. Also immer wieder. Und da muss man gerade am Anfang, wenn man in so eine Position kommt, auch darauf achten, dass man sich da nicht gleich zum Gefangenen macht von solchen kommunizierten Terminen und selber irgendwie die so stillschweigend mitträgt und dann irgendwann auch in Argumentationsprobleme kommt, warum man denn diesen unrealistischen Termin mitgetragen hat.
Genau, diese Chance gibt es immer genau mal 4 Wochen lang, wenn es gut läuft, nämlich die ersten 4 Wochen, wenn man das Thema übernimmt. Ne? Dann hat man die Chance, auch alles zu hinterfragen, auch dumme Fragen zu stellen, in Anführungszeichen, weil es gibt eigentlich keine dumme Fragen. Aber wenn dann irgendwann die 4 Wochen rum sind und ich habe dieses Thema einfach hingenommen, dann kann ich nicht mehr kommen und sagen, okay, der 1.5. ist aber komisch, warum haben wir denn da stehen? Ne?
Genau, also ganz wichtig und wieder, beim Start hat man die Chance, genau wie du gesagt hast. Und wenn man das zu lange stillschweigend hingenommen hat, dann gilt das als Zustimmung. Ja, dann auch natürlich am Anfang kann ich so etwas nur top-down planen. Ich kann nicht am Anfang ein breites Team in voller Tiefe Aufwände schätzen lassen, weil dann komme ich nicht zum Ziel. Und bei so einer Top-Down-Planung habe ich tendenziell, unterschätze ich Aufwände. Und bei einer Bottom-Up-Planung tendenziell zieht man sich zu warm an. Das heißt also, man sollte zuerst eine Top-Down-Planung machen und da dann aber auch Puffer einplanen. Ja? Also, dass Puffer überhaupt nicht geplant sind, das ist einer der häufigsten Fehler, die gemacht werden. Ja, also das sind eigentlich so, das war jetzt schon Fehler und teilweise auch Tipps, was man besser machen kann. Also ich glaube eben, ja, Puffer sind benötigt. Man muss ehrlich sein bei der Planung. Man muss auch, also wenn ich in eine Phase dann reingehe, wo ich vorher geplant habe, jetzt für die Anforderungsanalyse haben wir 2 Monate und folgendes Budget, dann muss ich auf jeden Fall auch eine Bottom-up-Planung machen. Allein schon deswegen, weil dann die Experten sich das genauer ansehen und weil ich auch sonst nie das Buy-in bekomme. Wenn ich nur eine Top-Down-Planung habe, ja, dann wird immer gesagt, das haben die da oben geplant, das ist sowieso nicht realistisch. Ja? Und also über die Gelegenheit und dann natürlich ist es dann häufig so, wenn dann Bottom-up geplant wird, dann ist es in meiner Erfahrung tatsächlich so, dass häufig ja, das schon sehr defensiv geschätzt wird und man sich sehr warm anzieht und da muss man da auch schon noch Runden drehen, um auf einen irgendwie realistischen Wert zu kommen.
Genau, da gibt es ja auch Methoden dafür, für so eine Planung, für so eine Schätzung. Können wir mal in einer anderen Variante mal diskutieren, aber auf jeden Fall eine gute Idee, das von beiden Seiten zu machen und sich aufeinander zuzubewegen.
Genau, und es gibt Methoden, es gibt natürlich auch Benchmarks und Erfahrungswerte. Ja, man tauscht sich mit anderen Unternehmen aus, man hat Mitarbeiter, die von anderen Unternehmen kommen, die vielleicht eine gewisse Erfahrung mitbringen. Man kann Externe, die man vielleicht für das Projekt mit beauftragt hat, mit einbinden in die Planung. Also das ist natürlich auch wichtig, dass man auf solche Erfahrungen, dass man die berücksichtigt. Dann, du hattest die Planungsmethoden genannt. Das hängt auch wieder von der Reife und Erfahrung des Unternehmens ab. Es gibt Unternehmen, wo schon ganz klar ist, wie geschätzt wird, welche Methode man da verwendet und wo auch die Erfahrung dahinter ist. Und es gibt aber auch Unternehmen, die, ja, wo man einfach weniger Erfahrung hat und wo man vielleicht mit etwas einfacheren Themen dann anfangen muss.
Genau. Wichtig ist nur, dass es halt einheitlich gemacht wird. Nach Möglichkeit, auch das geht nicht immer, aber nach Möglichkeit einheitlich und dann kommt da meistens auch was Brauchbares mit dem gleichen Verständnis raus.
Ja, und dann eben Puffer zu planen, Puffer transparent zu planen und nicht heimlich. Ja, wenn ich auf jeder Planungsstufe einen heimlichen Puffer mit einbaue, bis zum Projektsponsor, Geschäftsführung, die vielleicht noch einen Puffer gegenüber dem Aufsichtsrat einplanen, dann habe ich irgendwann also ja so viel Schichten warme Pullis darüber, dass das auch nicht realistisch ist. Das heißt, man sollte das wirklich ganz transparent einplanen. Puffer sollten dann aber natürlich auch auf die Projektphasen aufgeteilt werden. Das heißt nicht, dass man jetzt 100 Tage pauschal Puffer hat und die Gefahr besteht, dass das in der ersten Projektphase gleich aufgebraucht wird, sondern ja, für jede Phase wird anteilig am Gesamtaufwand der Puffer aufgeteilt. 10-20% ist aus meiner Erfahrung ein guter Wert. Und auch da habe ich einen guten Praxistipp, den ich schon häufiger so durchsetzen konnte, nämlich so, dass praktisch die Projektleitung einen Teil des Puffers in eigener Verantwortung entscheiden durfte. Ja, das heißt vielleicht von den, wenn man 20% Puffer hat, darf die Projektleitung 10% des Puffers eigenständig darüber verfügen und die anderen 10% aber nur über den Lenkungsausschuss in dem Fall. Also das eigenständige Verfügen war auch nicht so, dass die Projektleitung das jetzt still für sich gemacht hat, sondern das war eigentlich Budget für Change Requests. Ja, also in dem Zusammenhang, das konnte dafür verwendet werden. Und auch dafür gab es natürlich einen kontrollierten Prozess.
Nee, finde ich aber gut. Das ist auch ein Stück weit so ein Vertrauensbeweis. Ne? Also wir planen das transparent, dafür regt man auch ein bisschen was zurück, nämlich diese Hoheit über das Budget ja auch mit bestimmten Teilen. Und finde ich einen sehr schönen Gedanken. Und in der Praxis gibt's oft eine wilde Mischung zwischen all dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, ne? Von den 17 dicken Pullis, die man anhat, bis hin zu einem nackten Mann, den man eben nicht mehr in die Tasche greifen kann. Gut, wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcast und abonnieren Sie Projektmanagement im Glas. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Gut, Carsten, wir sind beim Grund 3 gewesen. Gehen wir weiter zu Grund 4, fehlende Ressourcen und Skills.
Ja, das ist ja auch ein Thema, wo du ja auch sehr viel Erfahrung hast. Die ganze Besetzung von Positionen und so weiter. Was habe ich häufig? Ja, ich habe häufig Projektressourcen, die nebenbei das Projekt machen, aber ja, ich sag mal, ihr Tagesgeschäft auch noch haben, also das Projekt quasi so als Hobby irgendwie regeln müssen oder in den Überstunden. Das funktioniert natürlich nicht. Das heißt, ich muss wirklich dediziert Personen freistellen für so ein Projekt. Dann habe ich zwar die Personen, aber am Anfang des Projekts wird überhaupt nicht geklärt, was ist eigentlich jetzt genau die Rolle eines Teilprojektleiters oder eines Testmanagers und welche Verantwortlichkeiten hat sie oder er? Ja, also auch ja ganz häufig nicht klar beschrieben.
Ganz wichtiger Punkt.
Dann habe ich auch das Thema, dass ich Personen habe, die fachlich sehr gut sind, die Prozesse sehr gut kennen, die deswegen schon irgendwie eine Form von Führungsrolle ja einnehmen könnten, die aber häufig nicht die Erfahrung mit Projektarbeit haben. Ja, das heißt, das sind Personen, die perfekt, die ganz wichtig sind im Projekt, weil sie Key-Know-How-Träger sind häufig, aber denen fehlt teilweise die Erfahrung damit, wie man in einem Projekt entsprechend zielgerichtet und effizient arbeitet.
Ja.
Dann, ja, fehlende Skills generell, ja, dass ich vielleicht in Spezialbereichen zu bestimmten Technologien oder ich habe vielleicht keinen, der schon mal Testmanagement gemacht hat. Also, dass ich da auch einfach Lücken habe im Projektteam und Leute in Positionen und Verantwortung gebracht werden, die das eigentlich nicht können und noch nie gemacht haben. Und eine ganz häufige Situation, dass in Organisationen eben entweder eine Vielzahl von Projekten parallel läuft oder das Projekt selbst, also zum Beispiel so eine HANA-Umstellung ist natürlich schon ein sehr, sehr großes Projekt für ein Unternehmen, dass das Unternehmen selbst damit ein Stück weit überfordert ist und einfach auch die Ressourcen nicht im entsprechenden Umfang realistisch bereitstellen kann.
Genau, und das Thema einfach, es werden zu viele Projekte zusätzlich zum Tagesgeschäft durch die Organisation geschoben.
Und also aus meiner Sicht ist das von den 5 Gründen, das Thema Ressourcen und Skills ist für mich der Erfolgsfaktor. Ja, also ich kann alles gut planen, ich kann gut ausgestattet sein, einen tollen Sponsor, wenn ich kein Team habe, das die Skills hat und die Zeit hat, ja, so ein Projekt durchzuführen, dann wird das nie gut performen. Es wird immer irgendwo ineffizient sein. Und also das ist für mich, wenn wir von den 5 Punkten einen herausheben wollen, wirklich der am allerwichtigsten ist.
Ja, und ich meine, wir kommen jetzt zu den Tipps. Ich möchte einen vorwegnehmen, weil es mir auf der Seele brennt quasi, ist das Thema, dass man auch zu Beginn des Projektes, ne, diesen Skill-Check macht am Anfang, wirklich schaut, was für Rollen, was für Verantwortlichkeiten brauche ich, welche Skills habe ich denn tatsächlich hier und dann auch bewusst die Skills entsprechend entwickelt, wenn sie nicht da sind, weil ein Projekt ja in der Regel auch eine längere Laufzeit hat, ne? 1, 2, 3 Jahre und es einfach extrem wichtig ist, diese Skills zu entwickeln und viele scheuen sich davor, weil es ja nur ein Projekt ist, ne?
Ja, aber ganz richtig, das ist die absolute Basis, dass ich überhaupt erstmal systematisch gucken muss, was brauche ich denn eigentlich für Qualifikationen im Projekt? Und dann kann ich daraus natürlich gucken, welche Personen bringen diese Voraussetzungen mit. Da muss ich natürlich überlegen, wie arbeiten diese Personen zusammen? Und dann entwickelt sich ganz automatisch daraus die Frage nach dem Organigramm. Also wie stellen wir uns eigentlich auf? Wer hat welche Rolle? Welche Aufgabe gehört zu welcher Rolle? Also Rollenprofile zu erstellen und dann auch die gute alte RACI-Matrix, wo ich eben festlege, wer hat welche Verantwortung? Wer muss informiert werden? An wen muss kommuniziert werden? Also Verantwortlichkeiten festlegen. und auch abstimmen. Und wenn jemand mit Rollenprofilen, auch da habe ich schon erlebt, dass wir gefühlt wochenlang über Rollenprofile gesprochen haben. Aber ja, das darf man nicht übertreiben. Aber das ist auch eine wichtige Phase, dass jeder, der dann auch eine Rolle einnimmt, auch dann ja damit zufrieden ist und weiß, was von ihm erwartet wird und auch aber weiß, was er darf und was er nicht darf.
Und vor allem, was dahinter steckt und was nicht dahinter steckt. Ne? Also ich kenne das auch aus Projekten, dass man vielleicht geplant hatte, okay, mal einen halben Tag einen Workshop zu machen zum Thema Rollen und Verantwortlichkeiten, damit alles klar ist und aus diesem halben Tag vielleicht 2, 3, 4 Tage werden, die das Projekt natürlich aufhalten, aber dann im Projektverlauf, weil alle das gleiche Verständnis haben, weil alle auch diskutiert haben, was zum Beispiel der Anforderungsmanager macht oder der Testmanager oder danach im Projektverlauf so viel Zeit gespart wird, dass sich diese 2, 3, 4 Tage am Anfang definitiv auch lohnen.
Ja, und es gibt ja auch demjenigen, der jetzt dann in eine Rolle gebracht wird in einem Projekt, eine klare Entscheidungshilfe. Bin ich das? Will ich das? Ja, oder habe ich mir das ganz anders vorgestellt, diese Rolle im Projekt? Und dann kann man am Anfang auch schon gucken, ja, wie besetzt man das Projekt wirklich? Passt die Person zu dem Profil? Genau, und wenn dann, du hattest ja das Thema Skillcheck und auch ja Trainings, das sollte man eben auch möglichst frühzeitig einplanen. Ich glaube, gewisse Trainings in Projektmethodik und so weiter, das kann man auf jeden Fall immer gut sowieso am Anfang des Projekts machen. Dinge, die eine Persönlichkeit weiterentwickeln sollen, Kommunikation, Leitungsthemen ist natürlich etwas, was ein bisschen langfristiger läuft. Aber so wie du eben auch gesagt hast, wenn ein Projekt 2, 3 Jahre läuft, dann ist das ja ein Zeitraum, wo man sowas auch entwickeln kann. Und wenn Lücken da sind, dann gibt es ja immer noch Externe, die man da auch reinnehmen kann, um einfach diese Skills abzudecken.
Genau, wenn sie vielleicht nicht dauerhaft eine Organisation bräuchte, ne?
Ja, wenn es nur, und das ist ja häufig so, dass eben in Projekten, ja, ich sag mal, Dinge getan werden, die in dem Umfang ja nicht wirklich dauerhaft im Projekt getan werden müssen. Das heißt also, ich habe da immer einen bestimmten Kapazitätsbedarf, den ich zum Teil dauerhaft mit anderen Projekten abdecken kann, aber zum Teil eben einfach auch Belastungsspitzen dadurch externe auffangen kann. Dann ist der Punkt Verbindlichkeit in der Zusage von Kapazitäten, ja, dass man sich das auch idealerweise verschriftlicht, welche Person zu 100%, zu 80% am Projekt beteiligt ist. Also, dass es auch wirklich klar ist. Und aus meiner Sicht ist es auch so, wir hatten das auch ja schon mal untereinander diskutiert, dieses Thema mit den Splitterkapazitäten, Splitterressourcen. Also jemand, der vielleicht nur einen Tag oder weniger in der Woche Zeit für das Projekt hat, ist für mich grenzwertig als Projektmitglied, kann vielleicht eine Rolle als Subject Matter Expert haben, aber ja eine gewisse Mindestkapazität und das sollten schon ja 50% wäre, aus meiner Sicht das Wunschminimum, das ist nicht immer erreichbar. Aber ja, also idealerweise sind es Personen, die zu 100% an jedem Wochentag für das Projekt arbeiten können.
Ja, also finde ich auch einen wichtigen Punkt, der vorher diskutiert werden muss. Und man muss auch, glaube ich, konsequenterweise Ressourcen ablehnen, die eben kleiner 20% sind. Weil das macht einfach keinen Sinn. Man kommt thematisch nicht rein, man ist quasi immer im Hinterherrennen und hat auch gar keine Chance, selbst wenn man wollte, aktiv in dem Projekt teilzunehmen.
Ja, und wenn man dann nach ein paar Wochen im Projekt, also Projekt ist aufgesetzt, gestartet, nach ein paar Wochen stellt man fest, an bestimmten Positionen, ja, funktioniert es nicht so. Da ist jemand vielleicht überfordert oder hat doch andere Vorstellungen oder ja, kann was nicht, was eigentlich benötigt wird in seiner Rolle oder in ihrer Rolle. Dann muss man auch frühzeitig gucken, wie man das korrigieren kann. Also jemand, der im Projekt falsch besetzt ist, den oder diejenige sozusagen durchzuziehen und daran festzuhalten, damit habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, also das sollte man nicht tun, sondern frühzeitig einfach da korrigieren.
Ja, das fällt nicht leicht, aber es ist, glaube ich, wichtig und bringt dem Projekt enorme ja, Ressourcenhygiene, ne? Weil jeder weiß im Prinzip dann, was auch los ist.
Genau, und das ist ja auch, ja, es ist einfach, dass die Person mit ihren Fähigkeiten nicht zu dem passt, was im Projekt gefragt wird. Das heißt ja nicht, dass die Person irgendwie nicht eine sehr wertvolle Mitarbeiterin oder sehr wertvoller Mitarbeiter für das Unternehmen ist, aber in der Position eben dann einfach nicht ja ideal besetzt ist. Und deswegen, genau wie du gesagt hast, das sind immer ein bisschen unangenehme Themen, aber das sollte man einfach frühzeitig angehen und dann auch gucken, ja, welche Alternativen es da gibt.
Sehr schön. Dann last but not least das Thema Nummer 5, unzureichende Governance und Steuerung. Was sind denn da die häufigsten Fehler?
Ja, was wird da sehr häufig falsch gemacht? Das geht ein Stück weit auch zu dem Thema Ressourcen. Also Rollen und Verantwortlichkeiten sind unklar. Auch und insbesondere, was Sponsorrolle ist, was das Steering Committee macht, wie es besetzt wird. Es gibt Unternehmen, da habe ich riesige Steering Committees und die sind aber meistens nicht sehr effizient, sondern man muss wirklich gucken, wer muss da wirklich drin sein und warum. Und ist er da drin? Und was ist das Ergebnis von so einem Steering Committee? Also, das ist auf jeden Fall was häufig nicht ideal gelöst ist. Dann ist es der Punkt Entscheidungen. Ja, sie dauern zu lange. Sie werden nicht an die richtige Position gebracht. Es ist nicht klar, wie eskaliert wird, wenn es Unklarheit, also zwischen Entscheidungen gibt. Ja, ein ganz häufiger Punkt. Dann, das Thema Reporting, das sauber aufzusetzen, das ist natürlich ganz klar im Bereich Projektleitung angesiedelt. Aber auch da gibt es das oft, dass irgendwie Fortschrittsberichte mehr so auf Bauchgefühl basieren und nicht auf Zahlen, Daten und Fakten. Dass auch Risiken überhaupt nicht systematisch betrachtet werden, das ist ganz schlecht. Oder man macht mal eine Risikoanalyse und schiebt das dann in die Schublade. Ja, das heißt also, wenn Risiken gesehen werden, dann muss ich zum einen die auch sichtbar machen, auch für das Management, ja, weil die müssen ja wissen, was könnte vielleicht noch irgendwie an Stein dem Projekt im Weg liegen und wo gibt's noch Unwägbarkeiten. Und ja, also das passiert eben häufig nicht vernünftig und durchgängig über den gesamten Projektverlauf. Und auch, dass ich eine klare Projektmethodik habe und ein Vorgehen und das auch vorgedacht ist und nicht situativ dann gelöst wird, wenn es im Projekt gerade gebraucht wird. Und auch da, also einfaches Handwerkszeug, aber Methodik und Vorgehen, das ist häufig nicht vorgedacht und stimmig für die verschiedenen Projektphasen aufeinander abgestimmt.
Ja, auch das hört sich so trivial an. Aber auch das muss ich mir vorher überlegen. Ich muss es besprechen. Ich muss dafür sorgen, dass die Teammitglieder im Projekt auch verstehen, wovon ich spreche. Ne? Gerade wenn es hybride Projekte sind, ne? Ein Teil ist agil, ein Teil ist vielleicht noch klassisch oder wirft Meilensteine raus oder sonst irgendwas. Also ganz, ganz wichtiger Punkt, der häufig falsch gemacht wird.
Ja, das läuft ja eben, wie wir es eben gesagt haben, so unter dem Punkt Governance und Steuerung. Und ich würde es auch noch um Methodik und Werkzeuge ergänzen. Und habe eben, glaube ich, schon mal das Thema Handwerk genannt. Also für mich ist Projektleitung eigentlich ein Handwerk. Ja? Und jeder gute Handwerker, der kennt seine Werkzeuge. Ja? Also wenn ein Tischler den Auftrag bekommt, einen Tisch zu bauen, dann fragt er erstmal, ja, was soll das denn für ein Tisch werden? Ja, soll das ein Esstisch werden oder ein Wohnzimmertisch? Wie viele Personen sollen daran sitzen? Soll der runde oder eckige Beine haben? Welches Holz soll der, aus welchem Holz soll der gemacht sein? Ja? Und dann macht er einen Entwurf, wie er das machen will. Und dann besorgt er sich Holz und Kleber, legt sich sein Werkzeug zurecht und legt los. Ja, und der denkt nicht irgendwie erst, wenn die Beine dran kommen, daran, dass er vielleicht eine Drechselmaschine braucht. Ja? Also genau, das wäre dann eher ein Künstler. Ja? Also ein Künstler, der macht das wahrscheinlich eher in so einem kreativen Prozess und weiß am Anfang noch nicht, wie am Ende das Bild aussehen wird. Aber das heißt, also da würde ich sagen, ist Projektmanagement ganz klar auf der Seite des Handwerks und weniger auf der Seite des Künstlers.
Ja, bin ich voll bei dir.
Ja, also was sind da die Tipps? Wir hatten es eben schon mal, das Thema Rolle und Rollenprofile zu erstellen und abzustimmen. Ja, wenn Gremien festgelegt sind, dann muss ganz klar festgelegt sein, wer ist das Mitglied des Gremiums? Ja, was ist die Agenda? Welche Termine gibt es? Wie werden Ergebnisse festgehalten? Also eigentlich Basishandwerkszeug, aber muss gemacht werden, damit das Ganze transparent ist und jeder die Regeln kennt. Fortschrittsreporting hatten wir eben, nicht aus dem Bauch, sondern auch da gibt es Methoden, wie man das machen kann. Ich habe in einem Projekt sehr gute Erfahrungen gemacht mit der Earned-Value-Analyse, wo man wirklich, wenn man das gut macht, wenn man die Zahlen hat, sehen kann, ablesen kann, quantitativ, um wie viele Wochen, Tage man vielleicht im Rückstand in einem Projekt ist. Ja.
Kann ich unterschreiben. Ne? Ich habe auch sehr gute Erfahrungen mit dieser Methode gemacht, die ist ein bisschen verpönt inzwischen. Ne? Aber ich persönlich finde die auch gut. Es gibt etliche andere, aber auf jeden Fall wichtig, da ein aussagefähiges Fortschrittsreporting zu haben und aufzusetzen.
Ja, auch da muss wahrscheinlich in jedem Projekt und jedem Unternehmen der richtige Weg und die richtige Methode gefunden werden. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich dieses Thema Earned Value in jedem Projekt erlebt habe, sondern eher selten. Aber wenn, hat es gut funktioniert.
Das ist natürlich auch ein bisschen Aufwand. Ne? Ich brauche genau. Die richtigen Daten, ne? Ich brauche die richtigen Infos, die muss ich auch verarbeiten können. Von daher, aber einfach nur als Beispiel, wenn möglich, dann ist es ein gutes Instrument.
Ja, dann auch, wenn Unterstützung benötigt wird, dass frühzeitig zu eskalieren, ist auch ein Tipp. Ja, also egal, wenn es ein Teammitglied ist, was mit seinem, was vielleicht ein Problem hat, sein Konzept fertigzustellen, dass das Teammitglied an den Teilprojektleiter, Teamleiter spricht und das ganz klar ist, solche Dinge zu eskalieren. Und ja, dann, wir hatten das Thema Risiken, die müssen periodisch betrachtet werden, regelmäßig betrachtet werden und dann auch nicht nur erkannt werden, sondern gibt's immer zwei Dinge, die ich mir dazu überlegen muss. Das eine ist, wie kann ich die Eintrittswahrscheinlichkeit reduzieren? Und das zweite ist, wie kann ich im Falle, dass das Risiko eintritt, den Schaden minimieren? Ja, und das sind
beide Seiten, ja.
Beide Seiten und das, ja, wenn ich das systematisch betrachte, bin ich schon mal ganz gut gerüstet für den Fall, dass diese Themen auftreten. Und ich kann sie auch einpreisen. Ich kann auch sagen, okay, wir haben noch folgende Risiken. Das heißt, dieses Risiko kann ich häufig auch quantifizieren in Manntagen und dann weiß ich, wie viel Prozent des Puffers vielleicht ich für dieses Risiko einfach noch aufbewahren muss. Ja, und dann, last but not least, dass ich eben auch die Projektmethodik durchdekliniert habe, ja. Also, dass ich schon weiß, welche Ergebnisse brauche ich, wie erarbeite ich die und wie bauen die aufeinander auf. Und nicht irgendwie situativ, mir immer 3 Tage bevor eine neue Projektphase, ein neues Thema angegangen wird, erst überlege, wie wird das denn dokumentiert, wie kommen wir denn zum Anforderungskatalog oder was auch immer. Also, dass das auch von Anfang an klar ist. Und da gibt's halt Unternehmen, die haben ihre eigenen Methodiken und haben den Werkzeugkasten komplett. Und es gibt andere, die da wenig haben. Und da muss man halt was mitbringen und das auch am Anfang des Projekts einfach durchdenken.
Genau. Und das ist nichts Schlimmes und es ist nichts Formales, ne, sondern es ist auch ein Prozess, der gemacht werden muss. Von daher würde ich das voll und ganz unterschreiben. Carsten, wir haben jetzt alle 5 Punkte einmal uns angeguckt. Du hast konkrete Tipps gegeben. Ich würde vorschlagen, wir fassen es nochmal kurz zusammen, was denn die 5 Schritte für einen erfolgreichen Projektstart sind. Und ich weiß, dass du so ein paar Werkzeuge auch zusammengestellt hattest im Webinar. Da wäre mein Vorschlag, dass wir die einfach nochmal, so wie sie sind, nehmen, mitten in die Shownotes reinpacken und dann kann jede Hörerin, jeder Hörer das gerne sich nochmal entsprechend angucken und nachlesen. Ist das okay für dich?
Ja, das können wir gerne so machen.
Perfekt. Dann lass uns nochmal so als Zusammenfassung die 5 Schritte für einen erfolgreichen Projektstart anschauen.
Ja, also der erste Schritt war ja, dass Ziele und Scope geklärt sind. Und das führt dann einfach, wenn am Anfang die Ziele klar sind, dann können auch alle am gleichen Strang ziehen. Und zwar von der gleichen Seite. Ja, ja. Also also das vielleicht als nochmal als Zusammenfassung zum Thema Ziele und Scope. Dann Sponsoring. Auch da eben ganz wichtig, die Rückendeckung des Projekts, die Einordnung des Projektauftrags in den größeren Unternehmenskontext. Warum machen wir das? Ist ganz wichtig für das Projekt, damit es nicht auf halber Strecke stecken bleibt. Dann hatten wir als drittes, ja, die realistische Planung. Also Ehrlichkeit in der Planung auch zugeben, wenn Dinge noch vielleicht nur ungenau geplant werden können. Ja, das offen kommunizieren, dass allen, die da beteiligt sind, das auch klar ist und dann eben auch entsprechend Puffer zu berücksichtigen.
Ja, du hast hier so schön stehen, ne? Optimismus ist gut, aber Puffer und Ehrlichkeit sind definitiv besser.
Absolut.
Finde ich einen schönen Merksatz.
Ja, das richtige Team, also auch da, wir haben eben ausführlich drüber gesprochen, ich brauche einfach die passenden Skills in der passenden Kapazität an den richtigen Stellen im Projekt. Und dann kann aus diesem Projektauftrag auch Realität werden. Dann kann ich wirklich in so einen Flow-Modus kommen, wo ich wirklich ein High-Performing-Team habe, in dem es allen Spaß macht und alle froh sind, dass sie Teil dieses Teams sind. Weil wenn man solche Phasen im Projekt erlebt, ja, dann macht es am meisten Spaß. Ja, last but not least, das Thema Handwerkszeug. Also ich kann, das ist, glaube ich, wie beim Fußball. Ja, wenn ich irgendwie 11 Top-Spieler habe, die aber nicht richtig zusammenspielen, dann werde ich wahrscheinlich keine Meisterschaft gewinnen. Ja? Das heißt also, ich muss bei dem Top-Team, was ich habe, auch ganz klar sagen, was sind die Spielregeln? Ja, wir machen Dinge einheitlich, wir machen sie nach einer bestimmten Methode. Das ist für alle transparent, jeder kennt die Regeln und wenn sich dann alle an diese Regeln halten, dann bleibt so ein Projekt auch auf Kurs.
Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Nochmal danke für diese 5 Schritte für einen erfolgreichen Projektstart. Es sind keine 10, keine 20, sondern nur 5 Stück. Und ich glaube, wenn wir die alle ein bisschen besser berücksichtigen und beherzigen, dann wird daraus auch ein erfolgreiches Projekt. Wie gesagt, Carsten, wir packen die konkreten Werkzeuge nochmal mit in die Shownotes. Kann man nochmal nachlesen. Und vielen Dank für diese Insights aus deinen 25 Jahren?
Ja, auch wenn es irgendwie Banalitäten sind oder es nach Banalitäten klingt, es sind sehr wichtige Schritte, sie sind gar nicht so schwer umzusetzen und ja, mir hat es Spaß gemacht, das auch für mich mal wieder ein bisschen hervorzukramen und mir bewusst zu machen und ja, danke für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, Carsten, und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben, uns zugehört haben und wir hoffen, dass Sie in der heutigen Episode genauso viel Spaß hatten wie wir, genauso viele Punkte mitgenommen haben. Du hast eben gesagt, Banalitäten, Carsten. Ich mag das Wort nicht, ne, weil es einfach Realitäten sind, ja, die uns jeden Tag begegnen. Von daher, wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Und wenn Sie Feedback, Fragen, Anregungen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Gerne dazu eine kurze Mail an podcast@corribus.de. Und bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und viel Erfolg bei Ihren Projekten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Corribus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.